Okay, jetzt kommen wir zum dritten Vortrag. Werde, was du bist, ist ja überschrieben. Im Alten Testament, in 3. Mose 19, Vers 2, da heißt es, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Eine Forderung, die im Neuen Testament noch einmal aufgegriffen wird, in 1. Thessalonicher 4, 3, heißt es, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Eine klare Forderung, der wir als Christen nicht ausweichen können, eine radikale Forderung, denn Heiligung heißt ja letztlich Christus ähnlich werden. Und wenn wir im Neuen Testament sehen, wie Jesus Christus war und wie er sein Leben gelebt hat, dann müssten wir eigentlich mutlos werden. Der Abstand ist ja so groß, dass er unüberwindlich erscheint. Hat Gott uns mit dieser Forderung nicht überschätzt? Sind wir da nicht völlig überfordert? Ich hoffe, dass jeder nach dieser Lehrstunde so viel versteht, dass er danach diese Fragen mühelos beantworten kann. Aber zunächst einmal möchte ich eine Sache klären, die sehr wichtig für dieses Thema ist, nämlich die Frage, was ist Heiligung denn überhaupt? Kommen wir erst zum Begriff. Das griechische Wort heißt Hagiasmos. Hagiasmos wird übersetzt mit Heiligung, teils aber auch mit Heiligkeit. Und das Adjektiv heißt Hagios. Heiligkeit oder Heiligung, Heiligkeit meint einen Zustand einerseits und Heiligung einen Prozess. Beides ist in dem Wort Hagiasmos enthalten. Beides ist hier gemeint. Sowohl ein Zustand als auch ein Prozess. Deswegen kann man das Wort eben übersetzen mit Heiligkeit oder mit Heiligung. Heiligung ist also ein Zustand, der schon vollkommen erreicht ist in Christus und ein Prozess, der sich über unser ganzes Leben hinzieht. Der Begriff der Heiligkeit und des Heiligen ist durch die irreführende landläufige Vorstellung vorbelastet, dass Heiligkeit so etwas sei wie ein Leben in nahezu vollkommener Frömmigkeit, wo die guten Seiten weit überwiegen. Die Heilige wären dann sündlose oder doch fast sündlose Menschen. Der Begriff Heiligkeit wird also ausschließlich auf den Wandel des Christen bezogen. Das ist ja vor allem das katholische Verständnis. Die Feststellung der Heiligkeit ist ja erst nach dem Ableben eines Menschen möglich. Er muss ja vollkommen sein und man weiß ja vorher nicht, was noch alles passiert im Leben. Das hinterher weiß man es. Ist schon klar. Und manchmal geschieht es auch erst hunderte Jahre später, wie wir wissen. Neben einem Wandel in großer Frömmigkeit ist zur Heiligsprechung erforderlich, dass im Zusammenhang mit dieser Person auch irgendwelche übernatürlichen Ereignisse nachgewiesen werden können. Nun, die Bibel vermittelt uns ein ganz anderes Verständnis von Heiligkeit. Zwei Bedeutungen wären hier zu bedenken. Zunächst einmal heilig im Sinne von abgesondert für Gott. Das hebräische Wort für heilig, Hagios, heißt eben so viel wie ausgesondert, Gott geweiht, zur Seite gestellt oder auf die Seite gestellt für Gott. Einfach als Beispiel, ein kleines Mädchen bekommt ein Lutscher geschenkt. Und sie nimmt den Lutscher und sie leckt ihn ganz schnell auf beiden Seiten ab. Als man sich fragte, warum sie das macht, sagt sie, damit der Bruder nicht auch dran lutschen möchte. Man könnte also durchaus sagen, dieses Mädchen hat den Lutscher für sich geheiligt. Das ist durchaus der Sinn dieses Wortes, nicht? Sie hat ihn für sich abgesondert. Und so hat der Heilige Gott uns auch abgesondert für sich. Und das, was der Heilige Gott mit Beschlag belegt, ist heilig, einfach weil es ihm geheiligt ist. Heilig, ob es jetzt für Menschen oder Sachen oder andere irdische Begriffe gebraucht wird, heißt immer, Gott hat seine Hand darauf gelegt. In diesem Sinne waren eben auch die alttestamentlichen Priester heilig für Gott abgesondert. Und dann ein zweiter Begriff, heilig im Sinne von abgesondert von Unreinheit und Sünde. Heilig in diesem Sinne meint immer die vom Menschen geschiedene Sphäre des Göttlichen. Die Bezeichnung der Heilige ist in der Bibel immer eine Bezeichnung für Gott. Niemand sonst ist in sich selbst heilig als nur Gott. Heiligkeit macht sein ganzes Wesen aus, schließt sein Gesetz und seine Gnade ein. Wo immer sonst in der Bibel ein Mensch als heilig bezeichnet wird, ist das abgeleitete Heiligkeit. Eigene Heiligkeit kommt nur Gott zu. Also wenn wir Christen als Heilige bezeichnet werden, dann sind wir das in doppeltem Sinne. Wir sind Menschen, die Gott für sich abgesondert hat, und wir sind aber auch in Christus abgesondert von Sünde und Unreinheit. Aber unsere Heiligkeit meint immer die Heiligkeit Gottes, die in uns wirksam ist. Und damit kommen wir zu einer wichtigen Frage. Nämlich die Frage, wird der Christ durch Heiligung immer heiliger? Das ist durchaus eine berechtigte Frage. Und ich würde sagen, die Vorstellung ist weitest verbreitet, dass der Christ durch Heiligung heiliger wird. Und wir werden sagen, naja, das ist doch das Ziel der Heiligung. Was soll diese Frage? Nun, zu dieser Frage, da gab es im Jahr 1741 einen geradezu historischen Disput zwischen Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und John Wesley. Diese beiden Männer waren ja befreundet, aber sie konnten, wenn es dann zur Sache kam, ganz schön heftig streiten miteinander. Und hier gab es einen sehr heftigen Streit. Sie haben verschiedene Positionen, die ich jetzt nur mit zwei kurzen Zitaten wiedergeben möchte. Das wäre lohnend, das mal ausführlicher auch mal zu behandeln. Aber ich habe ein paar kurze Zitate herausgegriffen. Zinzendorf sagte, ich erkenne keine innewohnende Vollkommenheit in diesem Leben an. Das ist der Irrtum aller Irrtümer. Ihn bekämpfe ich in der ganzen Welt mit Feuer und Schwert. Ihn verfolge und vernichte ich. Allein Christus ist unsere Vollkommenheit. Wer eine innewohnende Vollkommenheit lehrt, der leugnet Christus. Also wir merken ganz schön heftig, ja, wie er sich hier ausdrückt. Dann Wesley sagt, ich aber glaube, dass Christi Geist im rechten Christen die Vollkommenheit schafft. Zwei gegensätzliche Positionen, wer hat recht? Wesley ging also davon aus, der Christ, indem er in der Heiligung lebt, wird in sich selbst immer heiliger. Zinzendorf dagegen war der Meinung, dass der Christ nie heiliger werden kann, als er schon unmittelbar nach seiner Wiedergeburt war. Nicht er in sich selbst ist heilig, gerecht, vollkommen, sondern Christus in ihm ist es. Christus ist ihm doch zur Heiligung gemacht. 1. Korinther 1,30. Nun, ich meine, dass Zinzendorf mit seiner Sicht der biblischen Wahrheit näher kommt als Wesley. Tatsächlich werden wir in 60 Jahren der Heiligung nicht heiliger geworden sein, als wir es bei unserer Bekehrung waren. Unsere Hoffnung der Herrlichkeit ist Christus in uns, wird gesagt in Kolosser 1,27. Hoffnung der Herrlichkeit ist nicht in uns selbst begründet, nur in Christus. Unsere Hoffnung der Herrlichkeit ist Christus. Unsere Heiligkeit ist seine Heiligkeit, aber er ist in uns und wir sind in ihm und Christus ist unser Leben. Und wir sind so untrennbar mit ihm und seinem Leben verbunden, dass alles, was für Christus gilt, gleichermaßen auch für uns wahr ist. Und wenn ich kurz nach meiner Bekehrung gestorben wäre, wäre meine Vollkommenheit, mit der ich vor Gott getreten wäre, um keinen Deut geringer, als nach einem langen Leben in Glaube und Hingabe sein wird. Der Unterschied bestünde lediglich in Bezug auf die Frucht meines Lebens natürlich. Paulus sagt in Galater 3, Vers 27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Weil wir Christus angezogen haben, haben wir jetzt seine Gerechtigkeit, seine Vollkommenheit, seine Heiligkeit. Und trotzdem kann ich das Anliegen von John Wesley verstehen, nachvollziehen. Ihm war es wichtig, dass wir ja auch im Sichtbaren etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Die Heiligkeit, die wir in Christus haben, soll ja auch in unserem Lebenswandel sichtbar werden. Wie das geschehen kann, ist natürlich die Frage, das soll Thema auch dieses und des nächsten Vortrags werden. Wesley hat, meine ich dann, schon einen Fehler gemacht, und daraus ist ja auch der Methodismus entstanden. Methodismus kommt ja von Methode her. Er hat nämlich eine Methode entwickelt, wie man die Heiligung voranbringen kann im Leben. Er hat letztlich irgendwo den Menschen wieder auf sich selbst hingewiesen, ihn zurückgeführt. Du musst das und das tun und das lassen. Und dann wirst du immer heiliger. Dann ist der Mensch irgendwann heilig. Dann kann er aber auch stolz sein auf seine Heiligkeit, denn er hat ja was dafür getan. Er hat sie ja selbst irgendwo vollbracht. Das ist ein Problem. Also hier, der Methodismus war eine Methode zur Heiligung. Das hat Zinzendorf radikal abgewiesen und abgelehnt. Christus in uns ist unsere Heiligkeit. Das möchte ich auch betonen. Aber ich möchte sagen, das Anliegen von Wesley, das sollten wir ernst nehmen. Es ist nur die Frage, wie können wir diesem Anliegen entsprechen, dass wir auch im Sichtbaren heilig sind, dass es auch sichtbar wird in unserem Leben. Das ist die Frage. Jetzt noch eine andere Klärung, nämlich die Unterscheidung von Stellung und Zustand. Wo es um die Frage der Heiligung geht, ist es sehr wichtig, diese Unterscheidung zu treffen. Wenn wir es nämlich nicht lernen zu verstehen, wann ein Schriftwort unsere Stellung und wann es unseren Zustand anspricht, dann kommen wir unter Umständen in große Schwierigkeiten. Wenn wir Schriftworte, die unsere Stellung meinen, auf unseren Zustand beziehen, dann können wir eigentlich nur den Kopf schütteln und sagen, die Bibel ist unrealistisch. Oder wir resignieren und sagen, das erreiche ich ja doch nie. Ich muss mich eben damit abfinden, dass ich ein schlechter Christ bin. Denken wir an die Aussage in 1. Johannes 3,9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Ja, jetzt kriegen wir doch Probleme, wenn wir meinen, wenn wir das jetzt auf unseren Zustand beziehen. Denn wir wissen, dass wir sündigen. Ja, sind wir dann gar nicht aus Gott geboren? Ja, dann wäre doch keiner von uns aus Gott geboren. Also es kann ja wohl nicht gemeint sein. Natürlich, ist auch nicht gemeint. Hier ist doch nicht der Zustand angesprochen, hier ist die Stellung angesprochen. Das neue Leben in uns, das Fleisch, ist nicht aus Gott geboren. Und die Sünde kommt aus dem Fleisch. Als Beispiel führe ich zwei Schriftworte an, die beides enthalten. Stellung und Zustand. Das ist Galater 5,25. Da heißt es, wenn wir im Geist leben, und das tun wir als Wiedergeborene, das spricht nämlich unsere Stellung an, ja? Wir leben im Geist. Das kann man vom Ungläubigen nicht sagen. Wir leben auch dann im Geist, wenn wir sündigen. Wir leben im Geist, ist einfach unsere Stellung. Das sind wir. Was immer wir tun es als solche, die im Geist leben. Aber jetzt die Forderung. So lasst uns auch im Geist wandeln. Und das meint jetzt den Zustand. Und das ist ja auch logisch. Wenn ich schon im Geist lebe, dann soll ich auch im Geist wandeln. Das soll das auch im Sichtbaren Folgen haben. Philipper 2, Vers 12, auch so ein Wort, das oft missverstanden wird. Also wer hier Luther-Übersetzung hat, der muss hier unbedingt eine Korrektur anbringen an dieser Übersetzung. Luther hat es so übersetzt, dass er eigentlich seine eigene Lehre von der Rechtfertigung über den Haufen wirft, indem er hier schreibt, schaffe, dass ihr selig werdet. Mit feuchten Zittern. Na, das ist ja nicht gemeint. Ja? Ärmel hochkrempelt und ran, ja? Schaffe, dass ihr selig werdet. Genau das hat er abgelehnt, Werksgerechtigkeit. Und also das ist keine gute Übersetzung. Das steht auch nicht wirklich so da. Sondern das Wort hier wird in den meisten moderneren Übersetzungen übersetzt mit bewirket oder ja, wirket aus, könnte man auch sagen. Oder bringe es zur Auswirkung. Wäre gut auch ausgedrückt. Wirket aus eure Heiligung. Die Heiligung ist die Stellung, die ist schon da. Die haben wir schon. Aber wirket sie aus. Das ist jetzt der Zustand. Das spricht hier den Zustand an, in dem wir leben. Also bringt das, was ihr in Christus seid, auch hier zur Auswirkung. Das ist hier gemeint. Mit Furcht und Zittern. Warum mit Furcht und Zittern? Weil wir Angst haben müssen, ins Gericht zu kommen. Nein, das würde ja der Aussage Jesu widersprechen. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Nein, natürlich nicht. Mit Furcht und Zittern aber drückt aus, dass wir mit allem Ernst darum, dass dieses Ziel auch anstreben. Mit allem Ernst, weil wir wissen, welchen hohen Preis es hier Gott und dem Herrn Jesus Christus gekostet hat, dass wir das Heil bekommen können. Deswegen sollen wir damit nicht leichtfertig umgehen und sagen, naja, ist ja schön, dass ich bekehrt bin und in den Himmel komme, aber jetzt lebe ich halt mein Leben so dahin, braucht ja keiner zu merken, ne? Oder? Das darf ja nicht sein, sondern ich habe eine hohe Verantwortung, weil ich ein sehr teures Geschenk bekommen habe, ein sehr wertvolles Geschenk, habe ich jetzt auch eine hohe Verantwortung, dafür zu sorgen, dass dieses Geschenk wirksam wird in meinem Leben und sichtbar wird. für andere Menschen. Das ist gemeint. Manchmal wird dieser Begriff von der Stellung juristisch oder nur juristisch verstanden, anders gesagt, Gott sieht mich so an, als wäre ich heilig und vollkommen, aber ich bin es natürlich nicht, wird dann gesagt. Also als würde Gott so durch eine gefärbte Brille durchgucken, die so das Negative herausfiltert. Gott sieht mich so an, als wäre es so. Nein, das meint Stellung nicht. Stellung meint eine geistliche Realität. Ich bin es tatsächlich. Nicht Gott sieht mich nur so an. Ich bin es tatsächlich. In Gottes Augen bin ich gerecht. Nicht, dass Gott mich das einfach mir halt irgendwie, alles sieht schon, ich bin ungerecht, aber naja, gut, ich sehe ihn mal so an, als wäre er gerecht. Das nicht, das macht Gott nicht, das sind Realitäten. Also das ist wichtig, das ist ein Begriff, wir können, gut, meine Begriffe, Stellung, Zustand, die sind eben bekannte Begriffe, sind natürlich durch ein bestimmtes Verständnis vorbelastet. Es ist manchmal schwierig mit solchen Begriffen. Man muss dann oft erklären, was wirklich richtig gemeint ist damit. Man könnte auf die Begriffe himmlische Existenz, irdische Existenz verwenden. Ja, das tue ich zum Beispiel auch. Also ich kann von meiner himmlischen Existenz sprechen und sage, das wäre entspräche der Stellung. In Bezug auf meine himmlische Existenz kann ich sagen, die ist unsichtbar, die sieht man nicht, aber sie ist auch ewig gültig. Und da geht es darum, wer ich bin, nämlich um das Wesen meines Herrn Jesus Christus. Anders meine irdische Existenz, da geht es, die ist sichtbar, die ist zeitlich, da geht es darum, wie ich bin, da geht es mehr um mein Handeln. Ich bin also gewissermaßen Bürger zweier Welten, mit meinem natürlichen Leben gehöre ich der sichtbaren, natürlichen, irdischen Welt an, mit meinem unsichtbaren, geistigen Leben gehöre ich der himmlischen Welt an. Wir gehören beiden Welten an heute, noch. Wenn wir dann mal einen neuen Leib bekommen, dann werden wir nur noch dieser Welt angehören, der anderen Welt. Aber jetzt gehören wir noch beiden Welten an. Das macht manchmal das Leben so schwierig, ja? Dass wir eigentlich im Grunde genommen schon das himmlische Wesen in uns haben, der Himmel ist in unserem Herzen und doch sind wir noch auf der Erde mit all dem Schlimmen, Furchtbaren, was auf der Erde eben geschieht. Irrwege der Heiligung. Zweitens, bevor ich vom Richtigen spreche, möchte ich erstmal ein paar Dinge klären. Es gibt vier Abweichungen vom richtigen Weg. Die ersten beiden haben es mit dem Ziel zu tun, mehr, das man ansteuert. Die anderen beiden eher mit dem Weg, den man einschlägt. Die Abweichungen betreffend des Zieles sind die liberale Orientierung. Ich beschreibe es mal etwas plakativ mit ein paar Sätzen einfach nur. Also man hat weder ein Ziel noch einen ernsthaften Willen zur Heiligung. Eigentlich möchte man nur ein möglichst bequemes Leben führen, ohne etwas aufgeben zu müssen. Man ist Teil der Welt, man fühlt sich wohl dabei. Daneben geht man auch in eine Gemeinde und beruhigt so sein Gewissen. Wie gesagt, ist etwas eine Karikatur, vielleicht etwas sehr plakativ. Aber das ist ja auch trotz hilfreich. Dann die perfektionistische Orientierung. Man möchte sich heiligen mit dem Ziel, die absolute Sündlosigkeit zu erreichen. Natürlich wird man ständig mit schlechtem Gewissen herumlaufen, wenn man es eben doch nicht zustande bringt. Im Gegenteil, zum liberalen Christen macht der perfektionistische Christ den Weg eher schmaler, als er ist. Die Abweichung Bezug auf den Weg, den man einschlägt, sind dann die gesetzliche Orientierung. Man bemüht sich, die Heiligung durch eigene Kraft und Anstrengung zu erreichen. Das ist natürlich sehr anstrengend und auch frustrierend. Es funktioniert auch nicht, weil sich das Fleisch nun mal nicht fromm machen lässt. Unter einem frommen Deckmantel bleibt man letztlich doch im Griff der Sünde. Das Gewicht wird hier auf das Tun gelegt. Die Folgen dieses Heiligungsbestrebens sind in der Regel Selbstgerechtigkeit, frommer Ehrgeiz und so gut wie immer auch Heuchelei. Wir wissen, diejenigen, die genau, am genauesten bestrebt waren, nach dem Gesetz zu leben, das waren die Pharisäer, die wurden von dem Herrn Jesus immer als Heuchler gebrandmarkt. Also man könnte das in Bezug auf dieses Schema so darstellen. Gesetzlicher Weg ist der, man sieht das, was man eigentlich schon in Christus schon ist, als etwas an, was man noch machen muss, anstreben muss. Und jetzt beschränkt man sich an, von unten nach oben das zu erreichen. Dann gäbe es noch die schwärmerische Orientierung. Man hat zwar ein Anliegen für Heiligung, aber man kann der Versuchung nicht widerstehen, den Weg dahin zu verkürzen. Heiligung am Kreuz vorbei. Heiligung wird dann zur Sache einer besonderen Erfahrung gemacht oder eines vollmächtigen Handelns irgendeiner anderen Person an uns. Also man lässt sich vielleicht Hände auflegen oder aufs Kreuz legen oder was immer und meint, ja, jetzt habe ich ein Stück Heiligung erreicht. Das ist letztlich ein frommer Selbstbetrug, denn die Emotionen, die damit verbunden sind, die tragen nicht durch den Alltag. Die Erfahrung wird jeder machen. Die sind am Sonntag noch ganz schön, aber am Montag schon nicht mehr vorhanden und man fällt umso tiefer ins Loch der grauen Wirklichkeit zurück. In unserem Schema könnte man das so darstellen, gewissermaßen versucht man das, was wir in Christus schon sind, gewaltsam auf die eigene Ebene herunterzuholen. Man tut dem Himmelreich Gewalt an, indem man meint, man kann es durch irgendwelche pseudo-sakramentale Handlungen, möchte ich fast sagen, könnte man das jetzt herbeiholen, die Heiligkeit, wie Handauflegung oder so etwas. Irrwege der Heiligung. Ich habe der richtige Weg. Jetzt bin ich da, stimmt irgendwas wieder nicht. Das ist in der Reihenfolge jetzt irgendwas vertauscht hier. Egal, jetzt muss ich halt mal flexibel auf das eingehen. Jetzt habe ich hier ein Zitat von Werner de Boer in der Wuppertaler Studienbibel. Fand ich sehr treffend, wie er das da gesagt hat. Er sagt Folgendes: Heiligung ist nicht ein Mühen zu einem Ziel hin, sondern ein Wandel vom Ziel her. Man ist ja treffend. Genau so ist es. Nicht das Ziel ist schon erreicht. Und jetzt geht es darum, dass wir von diesem erreichten Ziel her unseren Wandel gestalten, nicht zu dem Ziel hin. Das ist genau richtig formuliert. Ja, da fehlt ja was. Dieser Mann da, bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften würde er wahrscheinlich disqualifiziert werden. Ja. Warum? Der macht etwas Regelwidriges. Was stimmt denn da nicht? Der Stabhochspringer. Der hat da diese Sprossen eingebaut. Das ist natürlich nicht erlaubt. Wahrscheinlich mit dem Gedanken, falls es nicht reicht, um über die Latte zu kommen, dann kann ich mich auf diesen Sprossen noch das letzte Stück hochhangeln. Ne? Das darf man nicht machen, auch in der Heiligung nicht. Für mich, als ich das Bild sah, hatte ich gleich die Idee, das ist ja perfekt, das spricht perfektes Bild für das, was wir oft machen in Sachen Heiligung. Nämlich, man könnte sagen, der Stab, der steht für das Getan Gottes. Das Getan Gottes reicht völlig aus, um über die Latte zu kommen, um das zu erreichen, was Gott von uns will und erwartet. Er hat alles getan. Aber statt ausschließlich auf das Getan Gottes zu vertrauen, machen wir es genauso wie dieser Mann. Wir bauen unsere Sprossen ein, die stehen für das eigene Tun. Wir wollen das Getan Gottes ergänzen durch unser eigenes Tun, um sicher zu gehen. Weil wir nicht ausschließlich auf ihn vertrauen. Aber sein Getan reicht völlig aus. Und das ist entscheidend wichtig. Also ich merke schon, irgendwas stimmt hier nicht. Hier fehlt ein ganzes Teil hier in meiner Präsentation. Hätte ich vielleicht doch nochmal durchschauen müssen. Ich habe die Schulung ein bisschen umgebaut für hier, weil ich früher habe ich 7 Vorträge gehabt und hier habe ich auf 5 verkürzt. Und dadurch kommt ja manches durcheinander. Aber machen wir einfach mal weiter, es kommt vielleicht irgendwo anders dann. Ist auch nicht so wichtig. Ihr habt es aber im Arbeitsmaterial drin, das Schema da oben, ja, genau, und das geht es. Ja, das ist jetzt hier irgendwo im Orkus verschwunden. Okay. Jetzt der richtige Weg. Haben wir schon. Was ist ewiges Leben? Was ist ewiges Leben? Das muss ich unbedingt vorher noch erklären, damit wir nachher die weiteren Erläuterungen richtig verstehen auch. Da haben wir auch eine gewisse, ich meine auch teils eine falsche Vorstellung. Also wenn wir darüber sprechen, wie das bei einem Ungläubigen ist, dann sagen wir, ja gut, dieser Mann, der ist irgendwann geboren, auf jeden Fall, hat eine gewisse Zeit auf der Erde gelebt, ist nicht zur Bekehrung gekommen und deshalb wird er bei seinem physischen Tod sein Leben fortsetzen in der Hölle. Da habe ich drunter geschrieben, richtige Vorstellung. Durchaus richtig. Aber das ist ja nicht ewiges Leben, das ist einfach nur unendliches Dasein. Klar, er setzt sein Leben fort in der Hölle. Nicht ewiges Leben. Aber nun machen wir den Fehler, dass wir genau diese Sicht der Dinge auch auf Christen übertragen und wir stellen uns das so vor, dieser Mensch kommt also zur Bekehrung während seines Lebens und wenn er stirbt, dann setzt er sein Leben im Himmel fort. Und wir meinen, das wäre ewiges Leben. Das ist nicht ewiges Leben, nein. Das ist nur unendliches Dasein, zwar an einem anderen Ort, aber es ist trotzdem nicht ewiges Leben. Ewiges Leben ist ein völlig andersartiges Leben. Das ist nicht unser Leben auf in Ewigkeit fortgesetzt, sondern es ist ein anderes Leben. Also man könnte sich das etwas so eher denken, dass bei unserer Wiedergeburt etwas Grundlegendes passiert, nämlich, dass wir eins gemacht werden mit dem Leben Christi. Und das ist das ewige Leben. Das Leben Christi ist das einzige ewige Leben. Wir haben jetzt sein Leben. Sein Leben ist unsere eigentliche Lebensgrundlage jetzt geworden. Und wenn wir sterben, die einzige Lebensgrundlage sowieso. Also, und wir sehen natürlich, das hat ja Auswirkungen, denn dieses Leben hat ganz andere Qualitäten. Man sieht es schon daran, dass es zum Beispiel keinen Anfang hat und kein Ende. Und wir werden dann sehen, das hat ja auch Konsequenzen in Bezug auf manches, was wir gesagt haben, um das besser zu verstehen. Also das sollten wir erstmal festhalten. Jetzt komme ich zu einem anderen Punkt. Mit Christus gekreuzigt. Die Schrift bezeugt diese Tatsache. Wir sind mit Christus gekreuzigt, auferstanden und erhöht. Und ich möchte 4 Schriftaussagen dazu vorlesen. Zunächst einmal Römer 6, 5 bis 6. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Also, mit ihm eins gemacht, gleich geworden seinem Tod in seiner Auferstehung mitgekreuzigt. Dann Galater 2, Vers 19 bis 20. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Mit Christus gekreuzigt. Epheser 2, 4 bis 6. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Also, auferweckt mit Christus und versetzt in die himmlischen Regionen, wo Christus sitzt zur Rechten des Vaters. Und Kolosser 3, 1 bis 3. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, jetzt kommt die Folge, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Also hier haben wir klare Aussagen, oder? Die immer wieder deutlich machen, wir sind mit Christus gestorben, mit Christus gekreuzigt, da ist es sogar mit ihm auferweckt worden, wir sind sogar mit ihm versetzt worden in die himmlischen Regionen, erhöht. Und jetzt haben wir ein Problem. Ich meine, das ist irgendwo, sind das ja Aussagen, die laufen doch mit unserer Erfahrung total quer. Wir sitzen hier mehr oder weniger lebendig, mehr lebendig wahrscheinlich, will ich mal annehmen, und da behauptet er, wir wären vor 2000 Jahren mit Christus gekreuzigt worden. Das strapaziert unser Denkvermögen sehr. Also, das kann ja nur bildhaft gemeint sein, denken wir, oder? Und damit hätten wir die Sache dann schon gelöst. Eine Allegorie. Aber so einfach können wir es uns nicht machen, denn in Römer 6,5 heißt es, wir sind mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden in seinem Tod. In anderer Übersetzung heißt es auch verwachsen mit seinem Tod. Ja, verwachsen. Gleichheit ist nicht Ähnlichkeit. Gleichheit ist Gleichheit. Identisch. Nicht ähnlich. Identisch. Denn mit dem genau mit demselben Tod, mit dem Christus gekreuzigt, gestorben ist, sind wir gestorben. Das wird hier gesagt, nicht weniger. Und wir sind verwachsen, heißt aufs Engste verbunden mit seinem Tod. Also so leicht können wir uns da nicht aus der Affäre ziehen. Ich möchte es versuchen zu erklären, anhand von diesem Diagramm. Wir haben hier diese blaue Linie, die das Leben Christi darstellen soll. Ohne Anfang, ohne Ende. Dann haben wir hier diese schwarze Linie, die nach unten geht. Die hat einen Anfang, das ist das Leben, das aus Adam kommt. Und wir alle haben bei unserer Geburt Adams Leben erhalten. Jeder von uns ist in dieses Leben hineingeboren worden. Wir haben einen Vater gehabt, einen Großvater, einen Urgroßvater, einen Urgroßvater und so weiter. Jeder von uns. Und wenn einer von diesen Vorahnen gefehlt hätte, dann würden wir heute nicht hier sitzen. Das ist eine ununterbrochene Kette, die geht zurück bis auf Adam. Also wir sind alle untereinander verwandt. Weitläufig, ja. Okay, jetzt wird das Leben, was passiert denn bei der Zeugung? Bei der Zeugung wird Leben weitergegeben. Es ist nicht so, dass Gott neues Leben schafft. Er ruht von seinen Werken, ganz klar. Nein, das Leben, das er Adam gegeben hat, das wird von Generation zu Generation weitergegeben. Bei der Zeugung, ich behaupte, durch die männliche Linie. Warum das? Ich habe gerade jetzt zu Weihnachten über die Ankündigung der Geburt Jesu gepredigt. Wie konnte das denn sein, dass Jesus Christus ohne diese Erbsünde geboren wurde, ohne die Sünde Adams geboren wurde, wo er doch eine sündige Mutter hatte? Und wir lehren ja nicht wie die Katholiken, dass Maria sündlos war. Das würde ja sowieso das Problem nicht lösen. Es würde es nur eine Generation nach hinten verlagern. Dann müssen wir erklären, warum konnte sie sündlos sein, wenn sie doch sündige Eltern hatte. Dann waren die vielleicht auch sinnlos. Und dann irgendwann landen wir bei Adam und der war doch ein partout nicht sinnlos. Die Frage ist, wie konnte sie dann sündlos, wie konnte Jesus sündlos sein, wenn er eine sündige Mutter hat? Das kann ich eigentlich nur so mir erklären, dass das Leben über die männliche Linie weitergegeben wird. Und er hatte keinen Vater, keinen menschlichen Vater. Er hatte eine menschliche Mutter, aber keinen menschlichen Vater. Er wurde gezeugt durch den Heiligen Geist. Und deswegen konnte er unbelastet von der Erbsünde geboren werden. Das ist meine Erklärung. Das ist kein Dogma. Ja, das könnt ihr vielleicht euch auch anders erklären. Ist mir egal. Das ist nur für mich, für mein Verständnis. Ist aber auch nicht ganz so entscheidend wichtig. Letztlich geht es hauptsächlich darum, zu begreifen, dass wir bei unserer Geburt in das Adamsleben hineingeboren wurden. Wir haben dieses Leben empfangen, das früher einmal zuvor, viele, viele Generationen vorher, in Adam gewesen war. Okay. Und jetzt sagt uns die Bibel in Römer 5, Vers 12, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Toten, so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Worin haben sie gesündigt? In genau der Sünde Adams haben sie gesündigt. Wir alle. In der Sünde Adams. Vielleicht hat ja mancher schon mal gedacht, es ist doch ungerecht. Adam hat die Suppe eingebrochen, wir müssen sie auslöffeln, oder? So denkt man doch. Das ist falsch gedacht. Nein, wir alle haben gesündigt in der Sünde Adams. Wir löffeln nur die Suppe aus, die wir selbst eingebrockt haben. Das müssen wir begreifen. Ja, wie kann man denn das verstehen? Nun, da gibt es ein Beispiel in der Schrift, das genau diesen Gedankengang zeigt in Bezug auf eine andere Sache. Nämlich da geht es darum, dass in Hebräer 7, nämlich der Schreiber des Hebräerbriefs nachweisen möchte, dass das Priestertum Jesu höher ist als das levitische Priestertum, dass es drüber steht. Und er tut das indirekt, indem er von dem Priestertum des Melchisedek spricht. Melchisedek ist ein Typbild auf Christus im Alten Bund. Melchisedek war der Königpriester, nicht? Der Abraham begegnete nach der Schlacht der Könige, dem Abraham den Zehnten gegeben hat von allem, was er hatte. Ein Königpriester, Priester von Salem, deutet schon etwas an, nicht? Es gab im ganzen Judentum nie einen Königpriester. Es gab keinen Priester, der gleichzeitig König war und keinen König, der gleichzeitig Priester war. Das war streng getrennt, beides. Ja, das durfte nicht sein. Wo es sich einer anmaßte, hat Gott sofort mit Gericht bestraft. Also das war Melchisedek, ein Typbild auf Christus hin. Und nun hat Abraham ihm den Zehnten gegeben. Und indem er ihm den Zehnten gab, hat er gewissermaßen anerkannt, dass er der höchste Priester ist. Aber nun sagt die Schrift, nun argumentiert der Schreiber folgendermaßen. Er sagt, gewissermaßen hat das nicht nur Abraham getan, sondern gewissermaßen hat ja Levi ihm den Zehnten gegeben und damit anerkannt, dass dieser Melchisedek der höhere Priester ist. Aber das ist ein kleines Problem. Levi lebte noch gar nicht. Levi war nämlich der Urenkel von Abraham. Trotzdem aber wird darauf bestanden, dass Levi es getan hat, mit dem Argument, denn er war schon in der Lende des Vaters Abraham, als Abraham Melchisedek den Zehnten gab. In der Lende. Deswegen hat er es getan. Also, das heißt, er hat das Leben aus Abraham empfangen. Und deswegen ist es so, als hätte er es ganz persönlich getan. Das ist ein ganz wichtiger Gedankengang hier. Ich möchte es noch einmal anhand von Hebräer 7, diesen Text hier aufzeigen. Da heißt es nun aber, ist es unwidersprüchlich so, dass das Geringere von dem Höhergestellten gesegnet wird. Und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist durch Abraham auch für Levi, den Empfänger des Zehnten, der Zehnte entrichtet worden, denn er war noch in der Lende des seines Vaters, als Melchisedek ihm begegnete. Genau das ist der Gedanke, um den geht es mir hier. Also kann man sich so etwa vorstellen. Also Abraham hat Melchisedek den Zehnten gegeben. Levi aber war, obwohl ein Urenkel, in den Lenden des Vaters Abraham. Das Leben hatte er von daher empfangen, über drei Generationen weg. Und deswegen ist es so, dass Levi Melchisedek den Zehnten gegeben hat und damit anerkannt hat, dass das Priestertum Melchisedeks höher ist als sein Priestertum. Und das genau, diesen Gedanken, den können wir jetzt übertragen. Und dann können wir sagen, Adam hat gesündigt, ja? Aber du und ich, wir waren ja in den Lenden Adams, als er gesündigt hat im Garten Eden. Wir haben das Leben aus ihm bekommen. Und deswegen sieht es Gott gewissermaßen so, dass du und ich gesündigt haben in der Sünde Adams. Gott schaut das Leben an, nicht das Individuum, er schaut hier das Leben an und für dieses Leben Adams gilt gesündigt. Und deswegen, weil du das Leben hast, wir haben es empfangen bei der Geburt, bei der Zeugung, deswegen ist es so, gilt es so, gesündigt. Für jeden, der geboren wird, gilt gesündigt. Das nennt man dann Erbsünde, ja. In der Bibel finden wir das nicht, aber das ist das, was gemeint ist. Gesündigt. In der Sünde Adams. Ganz konkret. Aber das hat jetzt ja wunderbare Konsequenzen für uns auf der anderen Seite, nämlich, denn jetzt gilt auch, so wie früher, alles, was für Adam und für sein Leben gegolten hat, für uns galt, so gilt aber jetzt alles, was für Christus und sein Leben gilt, auch für uns. Weil wir jetzt sein Leben haben. Jetzt gilt alles das für uns. Bei der Wiedergeburt wurden wir aus dieser Lebenslinie herausgenommen. Und wir sind im Adamsleben gestorben, wurden mit dem Leben Christi verbunden, eins gemacht. Kolosser 1,13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und seither ist das Leben Christi unser Leben geworden. Dieses Leben aber ist ewiges Leben. Daher kann Jesus sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Also, er selbst ist das Leben. Wer Christus hat, hat das Leben. Wer Christus nicht hat, hat das Leben nicht. Und seither sitzen wir mit Christus in den himmlischen Örtern, Epheser 2,6. Er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Dort oben sind wir jetzt. Nun ist hier das gleiche Prinzip wie bei Adam. Weil das Leben Christi unser Leben ist, sieht Gott es so, dass wir in Christus waren, als Christus am Kreuz starb, als er begraben wurde, als er auferstand, als er erhöht wurde zur Rechten des Vaters. Gilt alles für uns. Und es gilt noch mehr für uns. Christus ist gerecht und wir sind gerecht. Christus ist vollkommen, wir sind vollkommen. Christus ist heilig, wir sind heilig. Christus ist Erbe, wir sind Miterben. Und so. Es wird das alles uns von Gott zugeeignet, weil wir das Leben Christi haben. Und deswegen ist das etwas Grundlegendes, was hier geschehen ist mit der Wiedergeburt. Das so grundlegend von dem alten Leben abgestorben, hineingeboren in das Leben Christi, in das ewige Leben. Ein neuer Mensch in Christus. Das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Das ist unwiderruflich geschehen von Gott her und das kann kein Mensch rückgängig machen, kann kein Mensch zerstören. Das geht nicht. Aber es ist mit einer hohen Verantwortung verbunden. Denn der alte Mensch, der Mensch, der ich war vor meiner Bekehrung, der hat mir bei seinem Tod sein Wesen hinterlassen. Die Bibel nennt das Fleisch. Wie wir damit umzugehen haben, das werde ich im nächsten Vortrag aufgreifen. Aber eines gilt es schon mal festzuhalten. Unser alter Mensch ist tot. Der alte Mensch, das ist der Mensch, der sein Leben in der Lebenslinie Adams hatte. Der tot war für Gott, aber lebendig für Satan und für die Sünde. Dieser Mensch ist gestorben. Der lebt nicht mehr. Der existiert nicht mehr. Der Roland Antolz, der vor meiner Bekehrung war, der existiert nicht mehr. Ja, wer mich vorher gekannt hat, wird sagen, ja, da ist noch einiges zu finden bei dir. So habe ich dich früher auch gekannt. So und so, da ist noch manches da, oder? Ja, gebe ich zu. Und trotzdem bin ich nicht mehr der Mensch, der ich vor meiner Bekehrung war. Denn ich war ohne Gott in der Welt. Ich hatte ein anderes Leben in mir. Und das ist wichtig, das zu wissen und das zu verstehen. Wir haben jetzt eine Pause. Ich bin etwas früher fertig, weil ich da diesen Teil, der irgendwie da verloren gegangen ist. Vielleicht kommt er nochmal. Finde ich.